Ja, ganz herzlichen guten Morgen. Es gibt drei Dinge vor der Predigt, die ich loswerden muss. Das erste, jedes Mal, wenn ich hierher komme, gibt es Leute, die ich nicht kenne. Vielleicht kennt ihr mich ja, aber ich stelle mich lieber vor. Ich bin Paul und wir waren als Singles, verlobte Familie von 2006 bis 2009 hier in der Gemeinde und sind jetzt seit 2,5 Jahren als Missionar in Rumänien unterwegs. Das zweite ist gleich damit verbunden, und zwar Steffi, meine Frau, lässt ganz herzlich grüßen. Sie sollte ja eigentlich ursprünglich hier mit dabei sein. Das wurde jetzt aber alles zu viel mit dem Herumreisen und Berichten, auch mit unserer Kleinen, mit Naima. Und sie ist jetzt bei den Schwiegereltern, da ist sie gut aufgehoben. Und gerade dieses Wochenende sind sie in der Schweiz und besuchen Steffis älteste Schwester dort. Und das dritte, das fiel mir ein, ganz spontan, als Martin das hier so ein bisschen vorgestellt hat, eben so die beiden Gemeinden Tittmoning und Traunreuth, dass man ja froh ist, sich zu sehen und sich lieb zu haben. Und da kam mir ein Gedanke in den Sinn, wo ich dachte, das muss ich ja auch noch loswerden. Und zwar, Gemeinde, gerade Ortsgemeinde, ist ja manchmal wirklich wie eine Familie, also mit allem drum und dran. Und in einer Familie kommt es dann schon ziemlich bald vor, dass man so viele Dinge für selbstverständlich ansieht. Man funktioniert einfach so nebeneinander, man hat sich aneinander gewöhnt, jeder hat seine Aufgaben und dann geht so jeder Tag seinen Lauf. Und darum ist es ganz wichtig, und das musste ich auch manchmal ein bisschen lernen, auch als junger Ehemann und Vater, wichtig zu sagen, ich habe euch lieb. Das möchte ich hiermit loswerden. Es war einmal ein Seifenverkäufer und ein Prediger kam des Weges entlang und sie kommen ins Gespräch miteinander auf der Straße und der Seifenverkäufer sagt zu dem Prediger, ich verstehe das nicht, du bist doch Prediger. Du predigst schon so viele Jahre, Land auf, Land ab, auf den Straßen und Plätzen dieser Welt und guck einmal, die Welt ist immer noch so böse. Es gibt immer noch so viel Streit, immer noch so viel Krieg. Was macht das schon für einen Unterschied? Und in dem Moment kommt ein Kind die Straße herunter, ganz dreckig und schmutzig. Und dann sagt der Prediger zu dem Seifenverkäufer, na siehst du, und du verkaufst seit so vielen Jahren Seife und guck mal, die Menschen sind immer noch dreckig und schmutzig. Und dann sagt der Seifenverkäufer, ja, Moment einmal, man muss das ja auch anwenden. Und dann sagt der Prediger zu ihm, das ist mit dem Glauben genauso. Die Predigt heute soll keine geschliffene Predigt sein. Ich habe auch keine drei Punkte, sondern ich möchte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, was echter Glaube eigentlich ist. Das ist für mich ein sehr großes Thema gewesen in der letzten Zeit. Bin da immer wieder dran gestoßen, persönlich, aber auch im Gespräch mit Leuten. Was ist echter Glaube? Denn viele Menschen auf dieser Welt behaupten ja, Christen zu sein, auch in Rumänien. Orthodoxe Christen, katholische Christen, evangelische Christen, freikirchliche Christen. Und sie haben doch eins gemeinsam, oder? Glauben an Gott. Aber was ist wirklich echter Glaube? Es wird jetzt keine allumfassende Antwort auf diese Frage sein. Ich hoffe, es ist ein gewisses Anstoßen, darüber nachzudenken. Nachzudenken, dass wenn Jesus jetzt käme, wenn er hier auftaucht, wird er Glauben finden. Bei mir ganz persönlich. Das ist die Frage, wie wir sie in Lukas 18, Vers 8 finden. Da heißt es denn nämlich wortwörtlich, wird der Menschensohn, also Jesus Christus, wenn er kommt, auf der Erde Glauben finden? Wird er Glauben finden? Ist eine Frage, die mich persönlich sehr herausgefordert hat, wo ich dachte, ich glaube schon etwas, aber ist das wirklich dieser Glaube, den Jesus sich wünscht von mir? Was ist denn überhaupt Glauben? 1. Mose 12, Vers 1, ein sehr bekannter Bibelvers. Da steht, der Herr sagte zu Abraham, also Gott selber spricht zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von der Bibel her merken wir, dass wenn Gott Glauben fordert von uns, dann macht er immer den ersten Schritt. Das heißt, nicht ich muss irgendetwas tun, sondern Gott macht den ersten Schritt. Hier in diesem Fall spricht er zu Abraham und sagt, Abraham, geh fort. Jetzt hätte Abraham ja sagen können, Moment mal, erstmal sehe ich dich nicht. Zweitens, wer bist du überhaupt? Drittens, warum sollte ich fortgehen? Es geht mir doch gut hier. Und es gibt bestimmt noch viele hunderte Argumente und tausende Argumente, dass Abraham sagt, nö, mache ich nicht. Aber das Interessante ist, gerade mal drei Verse weiter, in Vers 4 heißt es, Abraham, er gehorchte und machte sich auf den Weg. Erstaunlich. Gott spricht, Gott erwartet etwas und der Abraham, dieser kleine Mensch da unten auf der Erde, er tut's. Ich habe mich oft gefragt, was ist in diesem Abraham vorgegangen? Oder wie hat er denn Gott gekannt, dass er diesem Gott so vertraut, dass er diesem Gott so glaubt, dass wenn Gott etwas sagt, dass er das dann tun muss, dass es richtig ist? Keine Angst, ihr lieben Senioren, das ist nicht nur für junge Leute. Es heißt da nämlich in 1. Mose 12, Vers 4, er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Er war schon ein Rentner. Und Gott ruft ihn. Gottes Ruf geht nicht nur an die jungen Leute. Es geht nicht nur an die erfolgreichen Leute. Es geht auch an die alten Leute. Gott ruft und Abraham, er geht. Und wir sehen das mehrere Male im Leben von Abraham. Zum zweiten Mal ganz offensichtlich in 1. Mose 15, Vers 5 und Vers 6. Da heißt es nämlich, und er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott hat Humor. Er sagt, Abraham, zähl mal die Sterne. Konnte er sie zählen? Kein Mensch kann die Sterne zählen, Abraham auch nicht. Und Gott sagt zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham? Und er glaubte, / er vertraute dem Herrn. Das heißt, Abraham hat gesagt oder hat es geglaubt, hat es so angenommen, das wird wirklich so sein. Gott wird mir Nachkommen geben, die wird man nicht zählen können. Das werden so viele sein wie die Sterne am Himmel. Und dann kommt ein kleiner Zusatz hier dazu. Da heißt es, und er, Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wir kennen diesen Bibelvers aus einem der kleinen Propheten, dieser zentrale Vers, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also Gott sagt, Abraham, dass du mir glaubst, dass du mir vertraust, das ist richtig, so gehört sich's. So ist es recht von mir. Das wünsche ich mir. Abraham, er glaubte Gott und Gott, er sagt, richtig so. Wie sieht es mit mir aus? Wir haben ja vorhin zusammen gesungen und zusammen gebetet. Und bei dem Beten, am Schluss des Gebets, sagt man Amen. Und viele von euch, das habe ich genau gehört, haben Amen gesagt dazu. Amen heißt, so ist es richtig, so soll es sein. Das glaube ich. Und genauso wie dieses Amen auf das Gebet, man sagt ja so wie das Amen in der Kirche, so sollte unser Leben ein Amen sein für Gott. Ja, genau, so ist es. So ist richtig. So wie Gott das macht, so will ich das leben. Amen dazu. Wenn ich wirklich glaube, von der Bibel her, dann nehme ich Gott ernst. Ich glaube, das ist ein großes Problem für mich persönlich. Ich nehme mal an, wahrscheinlich für die allermeisten Christen auf dieser Welt, dass sie zwar schon sagen, ich glaube Gott und ja, ja, der macht das schon richtig so, aber wir nehmen ihn nicht ernst. Wir leben dann doch das, wo wir denken, dass es richtig sei. Wir leben dann doch das, wo wir denken, naja, also das Leben hier, Gott ist ja Gott im Himmel, der weiß, was im Himmel abgeht, aber hier auf der Erde, da bin immer noch ich, der weiß, wie es funktioniert. Glauben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ungeteiltem Herzen, völlig dem Herrn nach. Eine Beziehung zu Gott, die mein ganzes Denken, mein ganzes Sein, alles, was ich bin und tue, umfasst. Man kann nicht einfach nur am Sonntag glauben. Das ist kein echter Glaube. Für manche Menschen auf dieser Welt ist es schwer, an Gott zu glauben. Und ich weiß nicht, warum. Denn wir glauben so automatisch an so viele verschiedene Dinge auf dieser Welt. Wenn ihr zu Aldi einkaufen geht, dann glaubt ihr, dass wenn ihr eine Packung Gummibärchen kauft, dass da auch wirklich welche drin sind, oder? Sonst würdet ihr die ja aufreißen erstmal, gucken, schmecken. Ah, sind Gummibärchen, okay, die kaufe ich. Aber das macht ja kein Mensch, oder? Man packt alles in den Einkaufswagen, bezahlt an der Kasse und dann glaubt man, dass wenn man zu Hause angekommen ist, wirklich das drin ist, was man eben kaufen wollte. Was da draufsteht. Keiner kontrolliert nach, jeder glaubt. Oder wenn ihr mit jemandem im Auto mitfahrt, dann glaubt ihr, dass der den Führerschein hat. Dann glaubt ihr, dass der Auto fahren kann und dass der euch sicher irgendwo hinbringt. Da wird keiner ja erst mal sagen, also fahr mal eine Runde beim Parkplatz, ich will mal sehen, ob du wirklich fahren kannst. Wir glauben einfach. So einfach ist es oft. Für jeden von uns. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, haben wir auf einmal Probleme damit. Gottes Wort, die Bibel, von Anfang bis zu Ende ist ein einziger Aufschrei von Gottes Seite, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr mir vertraut. Wo er von uns Glauben fordert. Und er tut es nicht, indem er auf den Tisch legt mit der Faust. Er tut es nicht, indem er uns einfach mal bestraft und sagt, jetzt müsst ihr aber. Sondern er zieht uns, er lockt uns. Er umwirbt uns. Er macht Reklame. Er sagt, guckt einmal in die Geschichte rein. Ist es nie wirklich gut gegangen mit dem, was ich gesagt habe? Habe ich meine Versprechen nicht erfüllt? Warum glaubst du mir nicht? Gottes Wort, es gibt meinem Leben und meinem Glauben Bestand. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, merken, was dieser Glaube eigentlich wirklich bedeutet, dann ist es manchmal wirklich unglaublich. Wir sehen das in Jesaja. Jesaja, dieser große Prophet, ein großartiger Mann, er geht eines Tages in den Tempel, um dort Gott zu treffen, um zu beten. Ähnlich wie wir das heute Morgen hier tun im Gottesdienst. Er geht dahin und das Interessante ist, plötzlich erfüllt die Heiligkeit Gottes den Tempel wie eine Wolke. Ich weiß nicht, wie das wirklich praktisch ausgesehen hat. Das konnte man spüren, das war dem Jesaja bewusst. Jetzt ist Gott hier. Und er fällt auf sein Angesicht vor Gott, weil er merkt, ich bin ein sündiger Mensch. Vor Gott kann ich gar nicht bestehen. Und das Interessante ist dann in Jesaja 7, Vers 9, da gibt es einen Satz, und den habe ich lange Zeit nicht verstanden. Und da heißt es, wer nicht glaubt, der hat keinen Bestand. Das sagt Jesaja quasi als Fazit auf diese Herrlichkeit Gottes, wo er Gott trifft und wo er merkt, wow, das ist nicht nur irgendeine Idee. Das ist nicht nur irgendein Gedanke oder irgendeine Fantasie. Das ist Gott und er lebt. Und dann sagt Jesaja, wer nicht glaubt, der hat keinen Bestand. Ich würde es vielleicht mal auf Neudeutsch sagen, wer nicht glaubt, der hat keinen Verstand. Jesaja merkt, das Einzige, mit dem ich vor Gott bestehen kann, ist, indem ich ihm vertraue und sage, Gott, du weißt es richtig. Hier ist mein Leben, hier ist mein Denken, hier ist meine Sünde. Wasch sie rein. Mach mich frei. Schenk mir ewiges Leben. Gib mir Bestand vor dir. Unglauben ist für Jesaja überhaupt keine Möglichkeit zu existieren. Wer nicht glaubt, der hat keinen Bestand. Leben ohne Gott, Leben ohne Glauben an Gott, ist kein Leben. Das finden wir in der Bibel. Weil dann, wenn wir Gott nicht glauben, der Spruch Gottes, der Richtspruch Gottes schon über unser Leben gefällt ist. Gott sagt, dann bist du auf ewig verloren. Du bist getrennt von mir und das ist kein Leben. Getrennt sein von Gott ist kein Leben. Das sagt uns die Bibel deutlich. Vielleicht geht es uns ja manchmal, wie wir es treffen in Jesaja 40, ein Kapitel, wo wir Weltgeschichte aus der Perspektive von Gott sehen. Nicht von uns kleinen Menschen, sondern wie Gott sie sieht. Und wir lesen da in Vers 27, da fragt uns nämlich Gott, warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Gott fragt uns hier, was glaubst du denn? Du sagst, ich sehe Gott nichts. So viel Krieg, so viel Leid, so viel Tod, so viel Neid, so viel kaputte Beziehungen. Wo ist da Gott? Diese Frage war schon damals aktuell. Wir denken, Gottes Wege sind verborgen. Gott entgeht mein Recht. Gott lässt mich Ungerechtes erleiden und ich habe gar nichts getan. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Und jetzt kommt die Antwort auf unsere Zweifel, auf unsere Sorgen, auf unser Straucheln und Stolpern. Gott sagt hier, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt der Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermattern nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist der lebendige Gott. Und so wird unser Leben aussehen, wenn wir ihm wirklich glauben und vertrauen. Dann wird es nicht immer leicht sein. Aber er wird uns wie die Adler Schwingen geben, damit wir uns emporschwingen können. Zu seiner Sicht der Dinge. Damit wir uns emporschwingen können zu ihm, der uns Kraft gibt, der uns Weisheit gibt, der uns Einsicht gibt, zu ihm, der uns wirkliches Leben gibt. Glauben ist keine tote Religion, sondern sie trifft mitten ins Herz, sie trifft mitten in meinen Verstand, in mein Denken und sie bringt Bewegung in die Sache. Und deshalb, wenn Gott spricht, und das tut er. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, tut er das zu jedem Menschen. Durch die eine oder andere Art, manchmal durch Mitmenschen, manchmal sogar durch Träume, manchmal durch die Natur, manchmal durch Situationen. Aber wo wir merken, das stimmt, es gibt Gott. Aber dann ist die Frage, wenn Gott zu mir spricht, was mache ich dann? Glaub ich? Zum Beispiel in Markus 1, Vers 15 sehen wir diese Botschaft von Gott, wo es heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder mit anderen Worten, kehrt um und vertraut der frohen Botschaft Gottes. So oft finden wir diesen Gedanken im Neuen Testament. Gott sagt das zu uns persönlich. Kehr um von deinem Weg, der falsch ist. Du hast als Egoist gelebt, du hast viel Böses getan. Du hast kein ewiges Leben vor mir als Gott, weil mein Maßstab so unglaublich hoch ist. Weil ich heilig bin, sündlos. Und er sagt dann, kehr um, vertrau mir doch, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst nicht so weitermachen. Und in Matthäus 14, Vers 31 lesen wir über Petrus, dieser großartige Jünger Jesu. Wir würden sagen, das war mal ein Christ. Jesus streckt ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben? Und wisst ihr, wann Jesus das gesagt hat? In dem Punkt, wo wir sagen würden über Petrus, ha, da hat er versagt. Es ist ein Sturm auf dem See, die Wellen schlagen unheimlich hoch, das Wasser schwappt ins Boot rein, das Boot geht immer tiefer und plötzlich kommt Jesus auf dem See entgegen. Und was macht Petrus? Er steigt aus. Ich würde sagen, der spinnt ja. Also wir wissen doch alle, dass das Wasser keine Balken hat. Wir würden sagen, an dem Punkt hat der Petrus seinen größten Glauben bewiesen. Die allermeisten von uns wären wahrscheinlich nicht aus dem Boot ausgestiegen. Er steigt aus und geht. Natürlich guckt er dann auf die Wellen, er fängt an zu sinken. Und was sagt Jesus? Hast du so wenig Glauben? Selbst dieser große Mammutglaube, den Petrus hier so an den Tag gelegt hat, hat nicht ausgereicht. Und Jesus, was tut Jesus dann? Uns, die wir manchmal denken, dass wir Glaubenshelden sind, die wir manchmal denken, wir sind gute Christen, wir schaffen das, wir glauben richtig, wir wissen, was die Wahrheit ist. Jesus, er streckt ihm die Hand entgegen und hilft ihm zu glauben, richtig zu glauben. Jesus als dem Erretter, als seinem Herrn zu vertrauen. Und deshalb dann auch diese Frage, die über unserem Leben bleibt, auch als Christen, bleibt sie. Die haben wir nicht geklärt für immer und ewig. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben finden? Ich darf und ich kann als Christ im Glauben wachsen. Mein Glaube als Christ ist noch nicht perfekt von Anfang an. Und ich möchte das durch ein praktisches Beispiel unterlegen. Dieses Beispiel habe ich in einem Buch gelesen. Das Buch nennt sich Neuer Saft für müde Birnen. Ist von einem Amerikaner geschrieben worden. Und dieses Beispiel hat mir persönlich geholfen, zu verstehen, was echter Glaube, so wie Gott ihn fordert, eigentlich ist. Zu dem Beispiel. Ein junger Christ in Amerika, er war Student, bekam die Aufgabe, er durfte ein Referat halten vor der ganzen Klasse und dem Lehrer. Und er durfte sich ein Thema aussuchen, das er wollte. Völlig gleich, was es war. Die einzige Regel, die er befolgen musste, es musste sehr interessant aufgearbeitet sein. Es musste einfach etwas Neues sein, etwas Interaktives. Und dieser junge Christ, er hat sich entschieden für das Gesetz des Pendels. Also nicht dieses okkulte Pendel, wo man die Zukunft voraussagt, sondern ein Pendel, das an einer Schnur schwingt, ein schwerer Gegenstand, der hin und her pendelt. Und damit das auch anschaulich wird, stand er vor der Klasse, hatte eine Wandtafel da und er hat an diese Tafel so eine Schnur dran gehängt mit einem schweren Gegenstand. Und er hat die Klasse erstmal gefragt, kennt ihr das Gesetz des Pendels? Kopfschütteln. Er sagt, okay, dann möchte ich, dass ihr heute, wenn ihr hier aus dem Klassensaal rausgeht, wirklich verstanden habt, was das Gesetz des Pendels ist. Er sagt, das Gesetz des Pendels geht so. Wenn man dieses Pendel nimmt und schwingen lässt, es wird nie weiter schwingen, wie da, wo man es losgelassen hat. Es wird immer kürzer werden, die Schwingung, bis das Pendel zum Stillstand kommt. Und zwar aufgrund dessen, weil es einfach Erdanziehungskraft gibt, weil es Reibung gibt und so weiter. Und deshalb, wenn man ein Pendel schwingen lässt, es wird immer kürzer schwingen, als da, wo man es losgelassen hat. Glaubt ihr mir das? Alle nicken. Und damit es auch wirklich tief im Gedächtnis drin sitzt, macht er das dann auch. Er nimmt das Pendel an der Wandtafel und er lässt es hin und her schwingen. Und jedes Mal, wenn es zurückkommt, macht er einen Strich mit der Kreide. Bis auch jeder kapiert hat, dass das wirklich stimmt. Dass ein Pendel immer kürzer schwingt, bis da, wo es zum Stillstand kommt. Nun, alle klatschen Beifall. Sie haben die Lektion kapiert. Der Lehrer, er kommt nach vorne, weil er denkt, das war's. Aber es war noch nicht vorbei. Dieser junge Christ, der hat einen Tisch an die Wand gestellt mit einem Stuhl oben drauf. Und die Amerikaner sind ja sowieso manchmal ein bisschen verrückt. Er hat in der Mitte des Klassensaales an die Decke ein langes Bergsteigeseil gehängt und darunter eine große Eisenkugel dran. Und er bittet den Lehrer, auf dem Stuhl, auf dem Tisch Platz zu nehmen. Und er nimmt diese Eisenkugel, die an dem Seil hängt, und geht mit dieser Eisenkugel bis zu der Nase von dem Lehrer. Und er fragt noch einmal, lieber Mitschüler, lieber Lehrer, glaubt ihr wirklich, dass das Gesetz des Pendels stimmt? Ist das wirklich wahr? Und der Lehrer mit Schweißtropfen auf der Stirn und ganz bleich sagt, ja, ich glaube, dass das stimmt. Und dann sagt er, dann wollen wir das hier überprüfen. Ich werde jetzt dieses Pendel loslassen, die Kugel wird einmal durch den ganzen Klassenraum durchschwingen und wird wieder zurückkommen. Aber ihr wisst doch alle, sie wird nichts tun. Weil es wird kürzer sein, wie da, wo ich sie losgelassen habe. Sie wird den Lehrer nicht treffen. Glaubt ihr das? Ja, wir glauben das. Nun, und er tut's. Er lässt die Kugel los, es schwingt einmal durch den Saal, es zischt zurück und der Platz war leer. Dieser junge Student, er hat noch nie einen älteren Mann so schnell von einem Stuhl und von einem Tisch herunterspringen sehen. Und er fragt wieder in die Klasse, liebe Mitschüler, glaubt ihr, dass unser Lehrer an das Gesetz des Pendels glaubt? Und die Antwort war eindeutig, nein. Und er sagt, okay Fritzchen, du hast doch immer eine große Klappe. Komm mal vor, jetzt bist du dran. Und der Fritz, der muss da vorne auf dem Stuhl Platz nehmen, ist genauso bleich wie der Lehrer. Und er hält die Kugel wieder an seine Nase und sagt, Fritz, glaubst du wirklich, dass das stimmt mit diesem Gesetz des Pendels? Und Fritz sagt, ja, ich glaube. Okay, dann werden wir das testen. Und die Kugel schwingt wieder durch den Saal. Und sie kommt zurück und der Fritz zuckt ein bisschen und zwinkert, aber er bleibt sitzen. Und beim zweiten Mal, als die Kugel zum zweiten Mal zurückkommt, da ist er schon ganz gelassen und kann sogar schon wieder lächeln. Das Gleiche passiert mit Gott. Gott spricht etwas zu uns und sagt, auf mein Wort ist Verlass, geh. Und wenn ich das wirklich tue, dann wird mein Glaube wachsen. Dann werde ich nachher wirklich wissen, dass das stimmt mit diesem Gesetz des Pendels. Das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass das wirklich wahr ist. Und dann werde ich bereit sein für weitere Experimente. Dann werde ich bereit sein für weiteres Reden und Handeln von Gott. Dann werde ich in meinem Glauben, dann werde ich in meinem Leben als Christ wachsen. Habt ihr jetzt verstanden, was echter Glaube ist? Echter Glaube heißt nicht, auf dem Stuhl sitzen und Ja sagen, aber Nein machen. Echter Glaube heißt, auf dem Stuhl sitzen und sitzen bleiben. Echter Glaube heißt, wenn Gott zu dir gesprochen hat, und das weißt du ganz persönlich, an welchem Punkt Gott zu dir redet. Ob das vielleicht darum geht, dass du Schuld ausräumen musst. Ob es darum geht, dass du manche Dinge in Angriff nehmen sollst. Ob es dahin geht, dass du vielleicht hier dich einsetzen sollst, in der Gemeinde, in deinen Beziehungen, in deinem Beruf, in der Schule oder wo auch immer du stehst. Oder ob es dahin geht, dass Gott sagt, ich möchte dich aber woanders haben, nicht hier in Bayern. Egal, was Gott dir sagt, aber wenn er das sagt, ist die Frage, sitzt du auf dem Platz, wo Gott dich haben will, oder bist du runtergehüpft und lebst dein eigenes Leben? Echter Glaube. Jakobus 1, Vers 22, mein letzter Bibelvers, mit dem schließe ich. Ein Vers, den jeder von uns eigentlich kennt. Da heißt, ihr seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das wollte ich euch einfach mitgeben als Anregung zum Nachdenken über den Glauben, den ihr habt oder vielleicht nicht habt, über euer Leben und natürlich in Bezug auf Gott. Denn Gott fordert diesen Glauben, nicht irgendjemand, nicht ich, sondern Gott sagt, was ist, wenn mein Sohn, wenn Jesus Christus kommt auf dieser Erde und er wird kommen, denn Gottes Wort stimmt und es stimmt immer, wird er Glauben finden? Bei dir persönlich, bei einer ganzen Gemeinde, wird er das finden, was Gott sucht? Und ich hoffe, dass unsere Antwort doch immer wieder die ist, dass wir sagen, ja, wir sind da, wo Gott uns hinstellt. Wir hören ihm zu und dann tun wir das, was wir wissen, was wir tun sollen. Amen.